Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen speziellen Gast. Ich freue mich, dass wir Ralf Schuler bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Er ist regelmäßiger Autor bei uns und ein sehr geschätzter Kollege vom Portal News. Dort ist er Politikchef, hat davor über zehn Jahre lang, entschuldigen Sie, ich wollte Sie da nicht degradieren, die Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung geleitet. Er betreibt den interessanten Interviewkanal Schuler fragen, was ist. Herr Schuler, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Erste Frage, wir sprechen über die Brandmauer. Und da geht es darum, dass der ehemalige Generalsekretär von der Altkanzlerin Merkel, Peter Tauber, und auch Karl Theodor zu Guttenberg, der ehemalige Verteidigungsminister, also zwei Schwergewichte innerhalb der CDU, sich zu Wort gemeldet haben und diesen Brandmauerkurs der Führung rund um Friedrich Merz kritisiert haben. Dämmert da etwas? Bröckelt da was? Wie schätzen Sie diese Brandmauer-Debatte aktuell ein?
Also die Debatte ist vor allem erstaunlich vom Zeitpunkt her. Es gibt am kommenden Wochenende eine Klausurtagung des CDU-Präsidiums, also des höchsten Organs der CDU unter Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat Anfang dieser Woche in Potsdam bei einem Antrittsbesuch als Kanzler, wo er also jedes Bundesland bereist, hat er auf eine Frage hin ausdrücklich gesagt, wir sind die Brandmauer. Also so ein typischer Friedrich Merz und nochmal bekräftigt, die Brandmauer steht nicht nur, wir verkörpern sie sogar. Nun weiß man inzwischen, dass Friedrich Merz, wann immer er markige Sätze ausstößt, es möglicherweise sich sehr bald zuträgt, dass er sie auch wieder umstößt. Aber das ist eine andere Geschichte, dass in dieser Woche dann ausgerechnet eine Debatte hochkommt, zugegeben vom Magazin Stern ein bisschen befördert. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Lage der Union seit geraumer Zeit ja ziemlich aussichtslos ist. Also beim Blick in die Umfragen muss man schlichtweg einfach nur mechanisch, mathematisch feststellen, dass der Union die Partner abhanden kommen. Sie ist jetzt in einer schwierigen Koalition auf Bundesebene mit der SPD. Und wenn die zu Ende ist und die SPD nicht wieder zur Verfügung steht, weil man sich auseinandergelebt hat, viele rechnen ja sogar mit dem Bruch der Koalition, weil die Schnittmengen zu gering sind, dann hat die Union eigentlich keine Partner mehr. In den ostdeutschen Bundesländern ist es jetzt schon sehr eng. In Sachsen-Anhalt haben wir selbst eine Umfrage in Auftrag gegeben. Da liegt die AfD bei 40%, die Union bei 26. Das ist also eine sehr prekäre Lage. Das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ähnlich. Die Union hat irgendwann keine Partner mehr, es sei denn, sie verbündet sich mit allem, was außer der AfD noch übrig geblieben ist. Und dann kann sich die Union mangels Profil in so einem Bündnis eigentlich auch selbst abschaffen. Und diese Lage hätte eigentlich schon längst eine strategische Debatte in Gang setzen müssen. Und die kommt nicht in Gang wegen dieser Brandmauergeschichte. Und jetzt plötzlich melden sich drei Leute zu Wort. Das eine, Andreas Röder, Professor Andreas Röder, ist Mitglied der Grundwertekommission der Union gewesen. Dort musste er raus, weil er schon damals vor gut einem Jahr gesagt hat, also wir können so nicht weitermachen, wir müssen anstelle der Brandmauer einfach klar unsere Themen in den Raum stellen und sagen, was geht mit uns nicht. Und dann muss auch die AfD in einen Dialog eintreten. Dafür musste er die Grundwertekommission verlassen, schon vor der Bundestagswahl, weil Friedrich Merz gesagt hat, nein, das geht mit uns nicht. Und die anderen beiden Teilnehmer der Debatte sind sehr interessant. Peter Tauber ist der ehemalige Generalsekretär. Er ist dort als extremer, ich möchte fast sagen Merkel-Vasall, aufgetreten. Generalsekretäre müssen treu sein, das ist ganz klar. Aber er hat auch öffentlich auf Twitter alle niedergemacht, die irgendwie an Merkel Kritik geübt haben. Also er hat gesagt, die sollen die Schnauze halten und hat sie dann übel beschimpft. Die Kampagnen 2017, die er gemanagt hat, waren nicht übermäßig erfolgreich, aber Angela Merkel konnte die Regierungszeit fortsetzen. Danach hat er sich dann aus der Politik zurückgezogen und danach war es eigentlich ruhig. Und insofern ist es sehr erstaunlich, dass er jetzt mit so einer klaren Ansage zurückkommt. Karl Theodor zu Guttenberg ist ebenfalls aus der Politik raus und hat inzwischen seine Äußerungen auch schon auf LinkedIn dann wieder zurückgenommen. Das zeigt so ein bisschen, wie vermint das Gelände ist. Tauber steht dazu und er hat zum Beispiel in einem Podcast gesagt, wenn eine gewählte Taktik nicht aufgeht, dann kann man nicht einfach stumpf so weitermachen. Das klingt eigentlich wie so banal, dass man es gar nicht erwähnen müsste. ist aber ganz offensichtlich, wenn es um die AfD geht und die Brandmauer, eine Erkenntnis, die mit großem O und A in der politischen Landschaft bedacht wird. Und er hat eben gesagt, gut, dann müssen wir unsere Themen in die Mitte stellen und uns Mehrheiten suchen. Und wenn die AfD da mitmacht, ist es gut. Und dann sagen wir eben auch, was mit uns nicht geht. Und dann muss die AfD sehen, wo sie bleibt. Also eigentlich eine Rückkehr zur normalen Realpolitik. Und das führt zu ganz großem Aufsehen in der deutschen Politik. Das zeigt so ein bisschen, wie bizarr die Debatte um die AfD in der Vergangenheit eigentlich abgedriftet ist.
Führt das auch zu einem Aufsehen innerhalb der CDU? Sie haben ja diesen Zeitpunkt angesprochen, die CDU-Klausur vom kommenden Sonntag. Scharen sich da diese drei Protagonisten die Mitglieder hinter sich? Kommt es jetzt da zur großen Mobilmachung gegen diese Brandmauer? Was wissen Sie über das Treffen, über diese Klausur am Sonntag?
Ja, das ist interessant. Also es gibt keine Strategiepapiere im Vorfeld dieser Klausur. Also es gibt noch keine Richtungsweisung für diejenigen, die da zusammenkommen im Berliner Adenauerhaus. Mhm. Und was ich höre aus den WhatsApp-Gruppen der Union in den einzelnen Bundesländern, aber eben auch in der Bundesregierung, sind die Mitglieder nach wie vor auf dem Kurs der Parteispitze, also mit der AfD nicht. Und einige Mitglieder sind sehr stark fixiert darauf, dass die AfD russlandfreundlich sei. Das ginge gar nicht. Das sind Vasallen Putins und so weiter. Friedrich Merz hat heute noch mal im Bundestag sogar in der Regierungserklärung gesagt, die AfD seien gewissermaßen Spione Moskaus. Und diese strikte Ablehnung, im Prinzip die inhaltliche Verkörperung der Brandmauer, die ist nach wie vor innerhalb der Partei eigentlich die offizielle und die dominierende. Interessant ist dann immer zu gucken, welche Wahlkämpfer sind unterwegs, wer wählt als nächstes. Das ist Baden-Württemberg. Manuel Hagel ist dort der Spitzenkandidat und der Landeschef der CDU. Und der hat sich heute auch zu Wort gemeldet und hat also gesagt, die AfD macht Deutschland ärmer und ist nach wie vor kein Partner für die Union. Und also er hat diese Debatte rundheraus abgelehnt. Die AfD macht uns alle ärmer und einsamer. Ja, einsamer weiß ich jetzt nicht, was er damit meint. Aber das zeigt einfach, er setzt darauf, dass er nicht den Gegenwind aus dem linken Lager ernten will in diesem Wahlkampf. Das kann er gar nicht gebrauchen. Er möchte versuchen, seinen Vorsprung, den er in den Umfragen hat in Baden-Württemberg, nicht durch einen Lagerwahlkampf und durch einen Lagerkampf zu belasten. Die Union ist intern noch immer fest davon überzeugt, dass man solche Lagerkulturkämpfe im Wesentlichen verliert, weil die Linken dann mobilisieren und im Prinzip ein drittes Reich heraufbeschwören, gegen das auf die Straße zu gehen, geradezu Bürgerpflicht ist. Und die Bürgerlichen in Deutschland sind da so verzagt, dass sie sich nicht zutrauen, dem standzuhalten. Das ist ganz offensichtlich in Baden-Württemberg auch der Fall. Die Methode, ich zittere mich unauffällig an die Macht, ist allerdings auch heikel und kann ganz schnell von den Ereignissen umgestürzt werden. Es gibt interessanterweise, vielleicht kann ich das noch anmerken, Untersuchungen von dem Meinungsforschungsinstitut INSA, die ganz klar belegen, dass wenn eine Parteispitze so eine Debatte freigibt, ich weiß nicht, ob das ein speziell deutsches Phänomen ist oder in anderen Ländern der Untertanengeist ähnlich entwickelt ist. Wenn eine Parteispitze so eine Debatte freigibt, dann gibt es Diskussionen, dann stellen sich die Leute unterschiedlich in den jeweiligen Meinungslagern auf und dann bricht so etwas auf. Wir haben es gesehen bei der SPD, die strikt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine waren. Dann hat Olaf Scholz die Zeitenwende gehalten im Bundestag und auf einmal war die SPD bereit, darüber auch zu diskutieren und war auch bereit, dem Taten folgen zu lassen. Es gibt immer noch ein pazifistisches Lager in der SPD, aber das ist aufgebrochen. Mhm. Also im Grunde genommen warten in Deutschland die Mitglieder darauf, dass sie diskutieren dürfen. Mhm. Eigenwilliger Befund, ich weiß nicht, ob das eine gute geistige Verfassung der öffentlichen Debatte zeigt, aber so ist es.
Das ist gerade in der Schweiz der Fall. Am Wochenende diskutiert eine Partei über eine wichtige Abstimmung, über die EU-Verträge. Da diskutiert man eben genau, wie die Partei dann zu diesem wichtigen Thema entscheiden würde. Da kommen auch die Mitglieder alle, da streitet man, da diskutiert man. Wie wäre das, wenn in Deutschland so etwas innerhalb der CDU passieren würde? Was glauben Sie, wie würden die Mitglieder hinsichtlich einer Zusammenarbeit, vielleicht sogar Zusammenarbeit, das ist ein Ende der Brandmauer gegenüber der AfD, wie würden die da votieren? Was glauben Sie, was sagt die Basis zu dieser AfD-Brandmauer?
Also das ist deshalb schwer zu prognostizieren, weil die Umfragen, die es dazu bisher gegeben haben, hat immer unter der Maßgabe standen, die offizielle Denkrichtung heißt Brandmauer. Mhm. Und die Umfragen, die es bisher gegeben haben, die haben klare Mehrheiten für die Brandmauer gezeigt, auch unter den Unionsanhängern. 56-70% waren für die Brandmauer. Wohlgemerkt eben immer unter der bestehenden unter dem bestehenden Debattenverbot. Und wenn man das aufgeben würde, gibt es zumindest innerhalb der Union unter deren Funktionsträgern die feste Überzeugung, dass ein Drittel gerade der CDU im Norden Deutschlands das mit großem Protest aufnehmen würde und sogar die Partei verlassen würde. Also man rechnet dann damit, dass die Partei zerbrechen würde. Das ist das interne Szenario. Und mindestens ein Drittel der Mitglieder die Partei verlassen. Nun ist die Mitgliederzahl, das muss man vielleicht nüchternerweise sagen, völlig unerheblich für eine Partei. Bei den Mitgliedsbeiträgen ist es ganz gut. Aber am Ende muss der Wähler entscheiden, ob er eine Partei in Regierungsverantwortung schickt. Und die Zahl der Mitglieder ist da unerheblich. Wir haben, Gerhard Wilders hat, glaube ich, so gut wie gar keine Mitglieder. BSW in Deutschland hat auch sehr wenig nur ausgewählte Mitglieder. Das ist nicht entscheidend für den Wahlerfolg. Aber es könnte durchaus sein, dass der Mitgliederaustausch, der während der Merkel-Jahre stattgefunden hat, der die Union weitgehend in die Mitte gerückt hat, der sie konturloser gemacht hat, der in ihr die Vorstellung verfestigt hat, dass man in alle gesellschaftlichen Milieus, auch Linke, anschlussfähig sein muss, dass dieser Teil so groß ist, dass die sich von einem jetzt Aufbrechen der Brandmauer abgestoßen fühlen und anderen Bewegungen anschließen würden. Das wäre durchaus denkbar, aber es käme wirklich darauf an, wie man so eine Debatte anstößt, ob man sie wirklich zur Debatte stellt, ob man beispielsweise Versammlungen innerhalb der Union, große Bürgerdialoge machen würde. So hat Merkel das immer gemacht, um den Unmut aufzufangen. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz dazu bereit wäre. Und wenn die Brandmauer, so wie Friedrich Merz sie hermetisch nach wie vor pflegt, weiter Bestand hat, dann wird auch die Mitgliedschaft da nicht aufbegehren. Die Union steigt nicht auf die Barrikaden.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laurent Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und R-Ready AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich. Jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily. Wenn wir jetzt dieses Gedankenexperiment mal vollführen, es gäbe die Brandmauer in Deutschland nicht. Was wäre da rein sachlich gesprochen? Was wäre anders? Wie würde Deutschland aussehen? Was wäre politisch möglich, wenn eine Zusammenarbeit, vielleicht sogar, also nicht unbedingt eine Zusammenarbeit, nicht gerade eine Regierung, aber sagen wir mal rein inhaltlich gesprochen, in Sachthemen, was wäre anders und was wäre möglich?
Also man muss, wenn man sich die Wählerpotenziale anguckt, hat zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland nach den Merkel-Jahren und noch nach den negativen Erfahrungen mit der Ampelregierung nach rechts gerückt ist. Also Deutschland schwankt nie extrem. Es sind immer nur geringe Mehrheiten, die nach der einen oder anderen Seite ausschlagen. Also Deutschland ist im Wesentlichen eigentlich gespalten zwischen den weltanschaulichen Lagern, also Rot, Grün, Links, auf der einen Seite und FDP, Union, AfD auf der anderen Seite. Und je nachdem, wie die politischen Zeitgeiste wehen, hat das eine Lager mal ein paar Prozent über die Mitte und das andere Lager auch. Im Augenblick ist tatsächlich die konservative Dominanz spürbar und auch in den Umfragen mit Händen zu greifen, wenn nicht die AfD gewissermaßen als Denkverbot herausgerechnet würde. Und wenn man das aufbrechen würde, man muss dazu wissen, durch die Nazifizierung der AfD ist dort ein im Grunde genommen außerpolitisches Verbotsschild aufgestellt worden. Im Grunde genommen herrscht die Übereinkunft, jede Partei muss mit jeder sprechen können, außer mit der AfD. Die AfD ist eine Art Wiedergänger der NSDAP. Es wird zum Teil damit argumentiert, 1933 habe Hitler ja auch auf demokratischem Wege die Macht ergreifen können und dementsprechend muss man diesen Anfängen wehren. Und der frühere Ostbeauftragte der Union, Marco Wanderwitz, hat gerade heute noch mal wieder einen Tweet abgesetzt, wo er ausdrücklich auf die Stärke der AfD in den Umfragen hingewiesen hat und deshalb ein Verbotsverfahren will. Das heißt, da ist eine Denke da, dass man nicht etwa wegen inhaltlicher Gefährlichkeit, wegen Verfassungsfeindlichkeit verbieten will, sondern einfach schlichtweg wegen Größe und wegen Konkurrenz. Das ist eigentlich ein Unding, dass ein Demokrat so denkt, aber so ist es. Wenn wir diese Denke aufbrechen, würden wir einfach zurückkehren zu einer ganz normalen Politik. Das heißt, die Union würde sagen, wir suchen jemanden, der mit uns für eine Reform der Rente stimmt. Wer würde das machen? Und dann kämen Stimmen aus der AfD, die im Übrigen gar nicht bequem wären. Die AfD hat einen sehr starken Sozialflügel, einen nationalsozialen Flügel. Also da werden zum Teil höhere Rentenniveaus angesteuert, als es die Linke tut. Also bei so einem Thema wäre der Ausgang gar nicht klar. Es wäre aber zum Beispiel bei der Regulierung der Migration wäre ganz klar, dass die AfD einen rigiden Kurs bei Abschiebung, bei Grenzsicherung komplett mittragen würde. Das steht außerhalb der Debatte und dort könnte dann die Union Mehrheiten schaffen. Man würde im Prinzip in die Arena der politischen Normalität zurückkehren, dass man sagt, das sind unsere Essentials, wer kann da mitgehen und das sind unsere No-Gos und zum Beispiel die zum Teil beträchtliche Russlandnähe der AfD wäre für die Union mit als Partei der Westbindung, der Wiederaufrüstung nach dem Krieg nicht verhandelbar und deshalb wäre das eine Bruchlinie und also sowas könnte man sich vorstellen. Also die politische Landschaft würde komplett durcheinander gewirbelt und es wäre absehbar, dass die linken Parteien sich zu einer Art Volksfront zusammenschließen würden und die Union bekämpfen würden unter dem Motto Kampf gegen rechts, gegen die Steigbügelhalter für einen neuen Faschismus. Das ist, glaube ich, auch schon strategisch im linken Lager durchdacht.
Was für eine Rolle spielt eigentlich, dass der Osten vorwiegend oder überwiegend blau ist? Ich habe gelesen, in Sachsen sei jetzt, das seien ja Umfragewerte von 40% AfD-Wähler. Spürt man da in Berlin diesen Druck vom Osten, speziell vom Osten, dass da so viele Leute die AfD wählen? Gibt, oder was für einen Einfluss generell, was für einen Faktor spielt Ostdeutschland in dieser Brandmauer-Debatte?
Das ist eine interessante Frage und eine interessante Rolle, die dort eingenommen wird. In Sachsen beispielsweise ist die Kräftelage ja schon da und der Ministerpräsident Michael Kretschmer regiert mit einer Minderheitsregierung und sucht sich dann immer mal bei der Linken so Mehrheiten, hat Konsultationsprozesse und so weiter. Er macht das sehr geschickt, also im Grunde genommen tut er das, was die drei Rebellen jetzt angeregt haben, nämlich sich wechselnde Mehrheiten zu suchen. Und er hängt das nur nicht an die große Glocke. Also er sagt nicht, ich nehme auch Stimmen von der AfD, aber im Sächsischen Landtag werden beispielsweise Ausschussvorsitze auch von sehr wichtigen Ausschüssen so besetzt, wie das der Turnus vorsieht, wie das nach dem Auszählverfahren der Parteistärke vorgesehen ist. Und dann bekommt eben auch die AfD einen Vorsitz im parlamentarischen Kontrollgremium oder im Innenausschuss oder Ähnlichem. Da wird das in aller Stille vollzogen. Und in Sachsen gab es auch schon einen ganz klaren Aufstand in der Unionsbasis. Da wurden offene Briefe geschrieben an den Ministerpräsidenten, sprecht wenigstens mit der AfD. In Mecklenburg-Vorpommern wird im nächsten Jahr auch gewählt. Da liegt die AfD jetzt bei 39%, die Union auch irgendwo im 20er-Bereich. Und dort läuft man auf eine Konstellation zu, dass es im Prinzip zwischen der populären Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD und der AfD ein Duell gibt. Die Union spielt dort schon keine Rolle mehr. Also die wissen genau, dass das die beiden Hauptkontrahenten sind und dass sie in dieser Polarisierung kaum durchdringen mit ihren Themen. Und das ist eben auch das Alarmsignal, was inzwischen nach Berlin schwappt. Wenn das so weitergeht, dann droht uns das überall. Denn man hat in den letzten Jahren gesehen, dass ja die AfD im Westen auch schrittweise und in aller Stille aufwächst. Im Hessischen Landtag ist die AfD zweitstärkste Kraft. Grundsätzlich ist man eigentlich bislang in der Geschichte der Union immer davon ausgegangen, dass man verbal den Osten pflegt und den Wiederaufbau als Partei der deutschen Einheit und so weiter. Aber dadurch, dass nun der ostdeutsche Wähler sich so undankbar gezeigt hat und die Union, die lange Zeit im Übrigen im Osten regiert hat, in Sachsen stabil, in Thüringen stabil, in Sachsen-Anhalt stabil, dass der Wähler sich so undankbar gezeigt hat, ist jetzt auch einem gewissen Verdruss gewichen. Grundsätzlich muss man sagen, die ostdeutschen Landesverbände spielen für den Wahlausgang nur eine sehr geringe Rolle. Also sie haben etwa 17-20% der bundesweiten Stimmen. Und es ist für die Union viel wichtiger, dass Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen, wenn man die gewinnt, dann hat man im Prinzip das Land im Sack und dann kann man auf die anderen Stimmen verzichten. Nur die Umfrageergebnisse der AfD werden inzwischen so rekordhoch im Osten, dass es doch gefährlich wird. Und das befeuert eben auch so einen stillen Umdenkprozess. Aber die Union denkt meistens zu langsam und zu spät.
Interessant ist ja, dass in verschiedenen Landkreisen, also auf kommunaler Ebene, da ist diese Brandmauer ja eigentlich überhaupt kein Thema. Ich habe gerade so ein Beispiel gelesen in Brandenburg, in Prenzlau, das ist, glaube ich, eine 18.000 Einwohnerstadt. Da hat der CDU-Politiker, der da als Bürgermeister amtiert, unter anderem unterstützt von der AfD, hat gesagt, Brandmauer ist für mich ein Fremdwort. Wo klemmt es auf Bundesebene? Warum ist man da so weit entfernt, ideologisch, programmatisch, warum ist man da so weit entfernt von den Kommunen, von den Ländern? Warum ist da so ein Denken nicht möglich?
Ja, man muss sich halt vorstellen, so ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister, ein Landrat ist umgeben von einer Bevölkerung, die diese Nazifizierung, die dieses Aufblähen der AfD in ein monströse Wiedergängertum einer braunen Republik nicht mitmacht und auch nicht nachvollziehen kann, weil gerade in den Gegenden mit diesem sehr hohen AfD-Zuspruch kennt ja jeder jeden. Und dort kennt man den Joachim von der Freiwilligen Feuerwehr und der Horst sitzt dort im Sportverein. Und das sind einfach keine Monstren, das sind auch keine Nazis. Die waren oftmals lange Zeit in anderen Parteien organisiert. Viele in der SPD, viele in der Union. Und deshalb geht diese ganze Rechnung nicht auf, die man sich in Berlin leisten kann zu kultivieren und die in Berlin im Übrigen auch flankiert wird von einer medialen Szene, die mehr oder weniger offen klar macht, dass man die Brandmauer teilt und dass da nichts bis hin zum öffentlichen Rundfunk. Der Einfluss ist in den Regionen, je weiter man von Berlin weg ist, immer schwächer. Und wir haben auch ganze Regionen, die mit dem öffentlichen Rundfunk fremdeln. Und der öffentliche Rundfunk ist ja zum Teil, das muss man sich auch klar machen, Teil des Anstoßes. Die AfD in Sachsen-Anhalt beispielsweise wirbt ganz klar damit, aus dem Rundfunkstaatsvertrag für den Mitteldeutschen Rundfunk auszusteigen, weil man einfach diese linksgrüne Meinungsverschiebung im öffentlichen Rundfunk nicht länger mit Gebühren finanzieren will. Also da sind auch die Einflusssphären andere. Und wenn man eine Bevölkerung hat, die zu, naja, zwei Dritteln glaubt, dass man mit der AfD einen Protest artikulieren kann, den man sonst nirgends adressieren kann, dann geht die ganze Rechnung des Skandalisierens und der Brandmauer eben nicht mehr auf.
Was glauben Sie, welches Szenario ist gefährlicher für Deutschland, wenn die Brandmauer mit aller Kraft verteidigt wird oder wenn man dieses Wagnis eingeht und mit der AfD spricht, zusammenarbeitet, ja vielleicht sogar eine Regierung bildet?
Also ich glaube, dass das Brandmauer-Szenario auf die Dauer schwieriger und gefährlicher ist, weil man sich immer klar machen muss, man hat inzwischen einen Block, der auf Bundesebene auf 25% kommt. Das heißt, jeder vierte Wähler wird gewissermaßen aus dem politischen Meinungsbildungsprozess ausgeschlossen, wird seine Vertreter werden nicht zugelassen, werden herabgewürdigt, werden nicht in Talkshows eingeladen und so weiter. Das kann sich eine lebendige Demokratie auf die Dauer so nicht leisten. Und es wird auf die Dauer dann dazu führen, dass alle, die daran mitwirken, an dieser Ausgrenzung, zu unberührbaren, zu Gegnern werden, die man nicht wieder, die nicht wieder in den demokratischen Diskurs kommen. Das heißt, wenn jemand ausgegrenzt wird und weil er AfD wählt, dann wird es sehr, sehr schwer werden, ihn bei Enttäuschung wieder in ein anderes Lager zu bekommen. Und das ist genau das, das Problem, was ich glaube, was sich durch die Einbeziehung der AfD lösen würde. Weil es ist ja ziemlich bizarr, dass man im Prinzip nur in Regierung und Nichtregierung denkt. Politik ist ja aber viel vielfältiger, viel kreativer. Also ich kann ja eine Minderheitenregierung bilden und mich von Zeit zu Zeit dulden lassen. Ich kann bei einzelnen Entscheidungen versuchen, da Mehrheiten zu bekommen. Ich kann erstmal nur den Kontakt und nur die Gespräche suchen, um dann festzustellen, ich kann mich mit denen nicht einigen, aber ich nehme sie erstmal wieder in die Mitte der demokratischen Debatte mit auf. Also ich glaube, dass durch die Isolation die AfD in einer Verfassung ist, dass sie wahrscheinlich sich sehr schnell als Illusion herausstellen würde, wenn sie denn in Verantwortung käme. Weil der Personenkreis, der sich dort zusammengeschlossen hat, ist zum Teil schmerzfrei, weil er die gesellschaftliche Isolierung in Kauf nimmt. Der Personenkreis ist zum Teil von extremer Wut getrieben und ist eben oftmals jemand, der nicht der nicht die Skrupel hat, aus dem öffentlichen Dienst rausgeworfen zu werden, sondern der einfach auch durch den langen Ausschluss Wut und Hass aufgestaut hat. Das ist aber keine gute Grundlage, um einen Regierungsapparat zu führen, um ein Ministerium zu führen, um eine Verwaltung klug und ausgleichend zu führen. Das heißt, ich fürchte, wenn die AfD jetzt in größere Verantwortung käme, würde es erstmal bei ihrer Anhängerschaft eine gewisse Ernüchterung geben, was aber ganz natürlich ist. Und es gibt dann immer das Argument von den AfD-Leuten, was man verstehen kann, ja, guckt euch doch diejenigen an, die lange Regierungserfahrung haben, die haben uns ja den Salat eingebrockt, kann man schwer widerlegen, das Argument. Aber ich glaube, dass das Phänomen AfD natürlich abschmelzen würde und Kratzer bekommen würde, wenn es denn aus dieser Sonderrolle herausgelassen würde, wie eigentlich jede Partei sich durch Regierungen abnutzt. Und diese unnatürliche Einpferchung und Isolation führt eben zu diesem Heldenstatus, der sie immer größer macht.
Sehen Sie eigentlich in dieser Brandmauer-Debatte auch die AfD in der Pflicht? Oder sagen Sie, ja gut, Politik ist ein hartes Geschäft, speziell für eine Oppositionspartei. Da kämpft man halt mit harten Bandagen, speziell auch wenn man unterdrückt und diskreditiert wird. Wie sehen Sie so ein bisschen diese Rolle der AfD in dieser Brandmauer-Thematik?
Die AfD, wenn sie gut beraten und clever wäre, würde in der Tat versuchen, es den konkurrierenden Parteien schwer zu machen, indem sie bestimmte verlockende Angebote macht. Dazu müsste sie allerdings auf vielen Themenbereichen erstmal einen eigenen Standpunkt finden. Beim Thema Wehrpflicht zum Beispiel, der im Augenblick hoch gehandelt wird, ist die Partei zerstritten. Sie will einerseits, war sie immer, eine Partei der Wehrpflicht, unter anderem deshalb, weil sie große Anhängerschaft in der Bundeswehr hat, in der Polizei und in den Sicherheitsorganen und weil viele ehemalige Offiziere auch in ihren Reihen sind. Also sie ist für die Wehrpflicht, ist aber gleichzeitig gegen die Kriegsstrategie in der Ukraine und möchte deshalb, wenn eine Wehrpflicht eingeführt wird, sicherstellen, dass es nicht dazu dient, junge Männer für den Kriegseinsatz in der Ukraine zu rekrutieren. Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil also entweder man leistet seinen Wehrdienst, dann kann man nicht sagen, ja, aber ich gehe nicht nach Afghanistan oder ich möchte nicht in Somalia dienen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das, also auf vielen Themengebieten müsste sie erstmal ihren eigenen Standpunkt klären. Das wäre sozusagen eine Dienstleistung, die sie erbringen müsste, um im politischen Diskurs eine ernstzunehmende Größe zu sein. Was man in letzter Zeit beobachten kann, ist, dass sie von den Umgangsformen her sich deutlich gemäßigt hat. Alice Weidel versucht, weniger aggressiv zu sprechen, ist ihr vom Naturell aus nur in begrenzt möglich, aber als Opposition darf man auch ruhig die anderen angreifen. Die Zwischenrufe werden weniger, sie werden zum Teil kultivierter, es ist immer noch sehr lebendig da, aber also man versucht, glaube ich, da dem Parteienspektrum entgegenzukommen. Und wie flexibel die AfD ist, hat man beispielsweise im Telefonat von Alice Weidel mit Elon Musk gesehen, wo plötzlich eigentlich die Fraktion innerhalb der AfD, die anti-amerikanisch unterwegs war, völlig verstummte, weil man plötzlich überraschend einen Verbündeten hatte in Donald Trump, seiner Administration in den Übersee. Und auf einmal hat man die Dinge ganz neu bewertet. Also die Partei ist auch in vielen Punkten flexibel und formbar. Und deshalb wäre eben auch ein Potenzial für die Union, wenn man es denn heben wollte. Ich glaube, bei der Russland-Frage gäbe es die größten Brüche zwischen Union und AfD.
Das ist aber hochinteressant, was Sie jetzt sagen. Ich meine, diese Thematik, diese Hysterie fast schon, würde ich jetzt sagen, von außen beobachtet als Schweizer, ist man da ein bisschen anders gepolt mit der Aggressivität von den Debatten. Aber sehen Sie da eine gewisse Normalisierung im Umgang mit dieser Partei? Sie haben jetzt diese Zwischenrufe erwähnt, die weniger werden. Nehmen Sie das auch medial in der Debatte war, hat man sich da angepasst oder zumindest mal ein bisschen ja, gewöhnt an diesen Umgangston, an diese neue Partei, die ja, ja jetzt auch aus Protest entstanden ist. Sehen Sie da ein verändertes Klima, ein verändertes Debattenklima rund um die AfD?
Ja, das kann man sehen, aber das Klima hat sich bei den einfachen Leuten, bei den Wählern, bei den Bürgern hat sich geändert, unter anderem auch, weil mit zunehmender Zeit, dass die AfD einfach ein normaler Fakt ist, haben sich viele Wähler auch daran gewöhnt. Und junge Leute sind nachgewachsen, die kennen eigentlich die politische Landschaft gar nicht ohne AfD und können im Prinzip diese historische Aufladung schwer nachvollziehen, weil sie den Chrupalla jetzt ein paar Mal gesehen haben. Man findet ihn gut oder man findet ihn doof. Aber es ist jetzt nichts, was junge Leute in dem Maße polarisiert, wie es die politische Klasse hat. In der politischen Klasse erleben wir eigentlich eher das Gegenteil. Wir erleben, je stärker die AfD wird, eine Verschärfung des Gegenkurses und eine fast schon, wie soll man sagen, bizarre Aggressionssteigerung. Jetzt kann man das schlicht erklären mit, wenn dir der Konkurrent immer heftiger auf den Fersen ist, dann werde ich eben auch aggressiver. Aber es kommt in Deutschland immer eine ungute ideologische Aufladung noch dazu, wo man eben nicht nur den Gegner sieht, sondern man sieht tatsächlich einen historisch konnotierten Feind, der im Grunde genommen nicht zur Demokratie gehört. Deshalb auch die Debatte darüber, die demokratischen Parteien und die AfD. Also die einen betrachten sich als die Verkörperung der Demokratie. Eine sehr ungute Entwicklung. Demokratie wird nicht gesehen als eine Vielfalt von Meinungen, die immer gepredigt wird, sondern ein bestimmtes Spektrum ist die Demokratie. Und wer dieses Spektrum verlässt, kritisiert oder dagegen denkt, der gehört nicht mehr zur Demokratie. Und damit macht man natürlich demokratische Annäherung völlig unmöglich. Und es gibt die durchaus plausible Theorie, dass im Falle eines Bruchs der Koalition für die SPD und das gesamte linke Lager eben diese Frontstellung das Motivationsmoment schlechthin ist, gegen rechts zu kämpfen in jeder Form. Und da muss sich die Union eben auch klar werden, sie ist mit gemeint. Wenn es gegen rechts geht, ist auch die Union mit gemeint. Und immer wenn Demonstrationen auf der Straße waren in den letzten Jahren, gab es bei jeder Demonstration gegen rechts immer auch Plakate gegen die Union, gegen Friedrich Merz. Und das ist eigentlich eine sehr gefährliche Geschichte, weil das schon gezeigt hat, dass es einzelne militante linke Gruppen gibt, wie die Hammerbande in Leipzig, die dann wirklich sich berechtigt fühlen, jemanden, der Chiffren rechter Kleidung an sich trägt, wirklich aggressiv, gewalttätig anzugreifen. Und ich fürchte, das ist ein Vorbote sehr ungemütlicher Zeiten.
Was wäre zu tun für Friedrich Merz, der ja so fest auf diese Brandmauer beharrt? Wie kann er sich abseilen? Wie kann er diesen Gang durchs Minenfeld gehen? Was würden Sie ihm aktuell raten, um vielleicht ja, eine mögliche Annäherung zu machen, ohne die eigenen Leute gänzlich zu vergrauen? Ist das überhaupt möglich?
Ich kann in den Kopf von Friedrich Merz nicht reingucken und ich weiß nicht, warum er zum Beispiel solche Äußerungen wie "Wir sind die Brandmauer" tätigt. Es würde damit anfangen, man muss ja nicht einen Kurswechsel jetzt mit demonstrativem Kniefall und ich habe mich geirrt und streue mir Asche aufs Haupt intonieren, sondern es wäre ja schon mal etwas gewonnen, wenn man sich dann zur AfD äußert, wenn es irgendein Thema gibt, wenn man sie nicht bei jeder Gelegenheit pauschal attackieren würde, sondern einfach sie erstmal eine ganze Weile nicht erwähnt. Man erwähnt ja auch nicht permanent die FDP oder die Grünen oder ähnliches, also nur dann, wenn es Themen gibt, wo man unterschiedlicher Ansicht ist. Also ein sachlicher Umgang mit der Opposition AfD, gerne auch mit markigen Angriffen, wo man unterschiedlicher Ansicht ist, aber einfach ein normaler Umgang mit der AfD wäre ja ein Anfang. Damit sind noch keine Dämme gebrochen oder sonst was. Das wäre erstmal ein Einstieg in eine vernünftige Kommunikation. Und dann müsste man mal sehen, wie man weiter agiert. Was über all dem natürlich noch schwebt, ist die Debatte um das Parteiverbot, die ja noch nicht entschieden ist. Und es gibt ja auch noch ein ausstehendes Urteil, ob der Verfassungsschutz die Partei in Gänze als gesichert rechtsextremistisch einordnen kann. Das wäre die nächste Eskalationsstufe. Und ja, da hat Friedrich Merz vor der Hand keinen direkten Einfluss drauf. Trotzdem muss man zur Versachlichung der Debatte immer wieder darauf hinweisen, es kann nur darum gehen, wo jemand den Verfassungsbogen definitiv verlassen hat, wo jemand aggressiv kämpferisch diese Ordnung beseitigen will. Da ist der Schlussstrich und vorher darf alles gesagt werden. Also, wenn man sich als Anwalt der Meinungsfreiheit zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen würde, könnte man eben auch da einen anderen Akzent setzen. Es gäbe so verschiedene Akzentverschiebungen. Ich fürchte nur, dass die weder angedacht sind, noch strategisch irgendwie vollzogen werden im Augenblick.
Also Merz, Kanzler der Meinungsfreiheit, und dann käme es gut, dann hätte er quasi ein Thema, wo er geeint auftreten könnte.
Das wäre eine Variante. Das Problem bei Friedrich Merz ist allerdings, dass er für gerade diese Meinungsfreiheitsdebatte und für die Meinungsfreiheit im Netz eigentlich kein Sensorium hat. Er selbst ist kein digital getriebener Mensch. Also er lässt twittern und auf den jeweiligen Plattformen seine Inhalte verbreiten. Das ist nichts, was er hautnah spürt, wo er aus dem Vollen schöpfen könnte. Mhm. Und deshalb sind diese Debatten bei Merz immer blutleer und fleischlos. Und ich fürchte, das müsste man ihm sehr gut aufschreiben, wie er da zu reagieren hat, weil er einfach in diesem Milieu nicht authentisch unterwegs ist. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und im Augenblick sind da keine Ansätze erkennbar.
Herr Schul, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Liebe Grüße nach Berlin und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr gern. Grüße in die Schweiz.